Jagnanati Mirandasya Jnananjala Shalakaya Svakshanu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev.
Als den Körper, den ich habe, identifizieren. Den Körper, den ich habe, hat nichts mehr mit mir zu tun, weil ich keine Wünsche mehr habe, weil ich keine Dinge mehr habe. Aber ich bin ja immer noch, ich kommuniziere ja mit dieser Blume, indem ich sie rieche. Ich kommuniziere mit dieser Wand, mit der Schönheit der Landschaft, indem ich sie beachte. Ich kommuniziere mit jedem von euch, der mir was sagt. Aber ich kommuniziere mit euch und ihr wollt positiv sein. Und ich sehe die Positivität in euch und schaffe damit in eurer subjektiven Realität eine Blase aus Kommunikation, die ihr ausfüllen könnt. Das ist eure Entscheidung. Weil wenn du das nicht mit deiner Energie übereinstimmen kriegst, dann gehst du weg. Dann kommunizierst du mit jemand, der auf deinem Energielevel ist. Und der schafft dir eine... Ne, der kommt an und sagt so, ey, du bist aber ganz schön alt geworden. Du siehst aber dick aus. Ja? Und schaffst damit eine Kommunikationsblase für den, wo er sich dick fühlen kann, die er dann ausfüllen kann, indem er dick ist. Du siehst alt aus. Damit schaffst du eine Kommunikationsblase für den, wo er sich alt fühlen kann. Oder du kommst und sagst, du siehst heute wieder wie das blühende Leben aus. Und schaffst eine Kommunikationsblase für ihn, in der er sich als das blühende Leben ausdrücken kann. Alles, was du erfassen kannst, bist du. Weißt du mal, wo die Frage von der Erleuchtung herkommt? Das ist schlussendlich, erst siehst du das Licht, du nimmst es wahr, das zieht dich an. Daher änderst du deine Kommunikation und wirst positiv. Du wirst von dem Licht wie von der Duft der Blüte, die Biene von dem Duft der Blüte angezogen. Jetzt änderst du deine Art der Kommunikation. Weil du mit Leuten kommunizierst, die zumindest auch das Licht sehen. Positive Kommunikation. Ihr schafft euch gegenseitig Räume, in denen ihr euch gut fühlen könnt. In denen ihr positiv sein könnt. Indem ihr, ne, du kannst irgendwo im Wohnblock wohnen, in einem sozialen Brennpunkt, wo es nur darum geht, wer hat wen abgestochen und wer hat wen betrogen und wo konntest du die Tür aufbrechen und den Kühlschrank leer räumen oder was auch immer. Das ist auch eine Art der Kommunikation. Oder du sitzt irgendwo an einer wundervollen Landschaft in der Sonne und genießt den Tag und freust dich übers Leben und fühlst dich wohl. Aus dieser positiven Kommunikation heraus erkennst du, dass du im Licht bist, dass du in der Erleuchtung bist. Ja, da, weil du, wenn du irgendwo, wenn es dir total schlecht geht, du fühlst dich krank und jeder will was Negatives von dir und so, dann denkst du, die Welt ist ein schrecklicher Platz, ist ein Horror und Betrug, da kannst du das Licht nicht sehen. Aber dann erkennst du, ich bin im Licht. Wenn du im Ashram lebst und nicht erkennst, dass du im Licht bist, dann wirst du es nicht lange aushalten. Dann wird es dich irgendwann rausreißen, weil die Kommunikation nicht mit dir übereinstimmt. Entweder änderst du deine Kommunikation, entweder änderst du dich oder du gehst. Stell dir vor, du bist nicht Raucher und trinkst einen Alkohol und gehst jeden Abend in die Kneipe, wo gesoffen wird und geraucht wird und so. Du wirst keine Freunde finden. Die werden alle sagen, komm, ich gebe deinen aus. Hier, komm, schenk dir eine ganze Packung. Komm, mach doch das. Komm, wir gehen da rüber, da ist echt was los. Guck mal, mach mal hier, Ego, whatever. Und wenn du das alles ableckst, dann zeigst du denen ja ihre Schlechtigkeit. Die werden dich hassen, abgrundtief hassen. Die werden dich aus der Kneipe, die werden sagen, der hat hier Hausverbot. Der verdirbt uns den Spaß.
Schlechter Einfluss.
Der hat einen schlechten Einfluss auf uns. Ne? Ich traue mich schon gar nicht mehr zu rauchen, wenn der mich anguckt. Ja, da habe ich mir Schnitzel bestellt und dann fühle ich schon, wie der mich belästigt. Ja. Und du machst nichts anderes, als denen einen positiven Kommunikationsrahmen zu geben. Du brauchst kein Wort zu sagen. So, also bist du in dem Ashram und sagst, ich bin im Licht. Und du fühlst das. Du fühlst die Liebe in deinem Leben. Du fühlst, dass dir gut geht, dass du zufrieden bist, dass dieser Körper harmonisch ist. Und du fängst an, gute Dinge zu glauben. Du glaubst, dass Gott real ist, weil du machst die Puja, das ist die zwingende Konsequenz daraus. Du kommst auf immer neue Ideen und du fängst an, Gott in allem zu sehen. Und Gott in jedem, der dir begegnet. Und dann passiert es dir, dass du realisierst, dass du dieser Gott bist. Dass du dieses Licht bist, was du die ganze Zeit gesehen hast. Dass du alles bist, was ist. Und dass du derjenige bist, der alles, was ist, gestaltet. Entsprechend, wie du halt selber bist. Und wenn du halt Liebe und Licht bist, dann gestaltest du eine lichtvolle, liebende Umgebung. Und wenn du halt negativ bist, dann gestaltest du halt eine negative. Also wir denken immer, die Materie wäre real. Wer hat es noch nicht gedacht? Aber es ist nur ein Ausdruck von deiner Sozialität. Und das ist dieser, ob dieser Weg schmerzhaft ist oder nicht, hat was damit zu tun, wie sehr du, wenn du keine mentale Kraft hast, bist du im Ego, das Ego überlistet dich und das Ego leidet. Und weil du dich mit dem Ego identifizierst, sagst du, ich leide. Aber dein Ich schaut nur auf dich ran und sagt, lass mich dir doch die bedingungslose Liebe geben. Und du sagst, aber ich leide doch so sehr. Und er sagt, ja, aber du musst nicht leiden. Gib dich mir hin. Und dann sagst du, ach nee, dann hätte ich ja nicht mehr recht. Wenn ich nicht, mein Leid gibt mir ja das Recht, dem anderen die Verantwortung zu geben. Weil der andere, der Arbeitskollege ist ja doch für mein Leid verantwortlich. Und wenn ich jetzt aufhören würde zu leiden, was passiert dann mit meinem bösen Arbeitskollegen? Dem wird es ja plötzlich gut gehen. Oder der wäre nicht mehr schuldig an meinem Leid, weil ich leide ja nicht mehr.
Das Ego denkt, es wäre schlau, aber es wählt nicht den einfachen Weg, sondern den, wo es die Rechtfertigung für den Schmerz und das Leid hat.
Das Ego ist nur ein Avatar vom Körper. Also das Ego ist, du wirst ja nicht mit dem Ego geboren. Wenn du geboren wirst, hast du kein Ego, deswegen liebst du ja bedingungslos. Erst durch die Erfahrungen, die du machst, bildet sich an der Reflexion aus diesen Erfahrungen ein Ego. Und das fängt an, dich zu terrorisieren, wenn du es nicht unter Kontrolle hältst. Und wie hältst du es unter Kontrolle? Indem du demütig bist.
Wie kann ich mir die Entstehung des Egos vorstellen, wenn ich das als Baby noch nicht habe? Wie geschieht das dann?
Indem du Erfahrungen machst.
Durch die Erfahrungen entsteht das Ego.
Das Ego ist nur ein Spiegel von deiner Erlebniswelt. Das Ego spiegelt sich direkt aus den Erfahrungen, die du machst. Also das Ego ist nichts anderes als eine Konstruktion aus den Grenzen deiner Vorstellung.
Also am Anfang steht diese Energie noch nicht.
Die gibt es gar nicht.
Sondern die kommt zu mir durch das Leben, durch die Erfahrungen und dadurch.
Durch Erkenntnis.
Entsteht.
Erkenntnis. Also in dem Moment, wo dieser Körper und Verstand entwickelt und der Verstand dann anfängt, Erfahrungen zu machen. Ja. Und als Konsequenz aus diesen Erfahrungen entwickelt er ein falsches Ich-Gefühl. Und dieses falsche Ich-Gefühl ist das Ego. Je klarer die Grenzen deiner Erfahrungen sind, desto stärker ist das Ego. Also wenn du eine kleine Welt hast, hast du ein starkes Ego. Und mit jeder, wenn du ein riesen Erkenntnis hast, dann wird dein Ego immer schwächer. Weil dein Ego so viele Erkenntnisse hat. Also, wenn du älter wirst, wird dein Ego des Alters Starrsinn. Weil dein Ego immer stärker wird, weil du weißt, wie die Dinge sind.
Mhm. Weil du genug Erfahrungen hast. Die
und dann sagst du, jetzt weiß ich, stopp, ja. Ich will nichts Neues mehr wissen. Ja. Aber was gibt es als Devotee? Lebenslanges Lernen. Du kannst nie sagen, ich habe jetzt den Punkt erreicht. Und jedes neue Lernen, was deine Erkenntnis verändert, schwächt dein Ego. Weil die Grenze immer weiter wird und unklarer.
Es sind dann keine Erfahrungen mehr, wodurch das Ego ja wächst, sondern es sind
weil das Ego wächst durch die Nichterfahrungen. Also ne, es kommt erstmal durch die zum Beispiel Elternhaus. Und wenn du das Elternhaus nie verlässt, keiner nicht auf eine Schule gehst oder sowas, dann weißt du halt, was richtig und was falsch ist. Weil es gibt nur dieses eine Ding. Aber wenn du jetzt einen Freund hast und der erzählt dir eine andere Sichtweise, dann weißt du ja nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Entweder sagst du, du bist nicht mein Freund, du bist ein Spinner, weil du weißt ja gar nicht, was richtig und falsch ist, dann wächst dein Ego. Oder du hörst dem zu und sagst so, tja, also von deiner Seite aus gesehen, hast du ja eigentlich auch recht. Dann wird dein Ego schwächer. Weil jetzt ist die Grenze nicht mehr klar. Aber du brauchst dein Ego, um in dieser Existenzebene zu sein. Weil das ja auch immer wieder beschriebene von Erfahrung von großen Heiligen, wenn die ihre Gottesrealisierung haben, dass die entweder sterben oder jemand haben, der sich um sie kümmert. Weil in dem Moment, wo du realisierst, dass es in einem gewissen Bezug absolut bedeutungslos ist, ob du lebst oder stirbst. Ne? Babaji sagt ja auch, na, er geht. Und dann kommt die Schwester von Babaji und sagt, es ist doch egal, ob du lebst oder stirbst. Dann sagt er, ja, das stimmt. Und dann sagt er, ja, aber wenn es egal ist, kannst du auch leben. Ne? Wie es mir jetzt vor ein paar Wochen nicht so gut ging. Und dann war auch Guruji da oder war danach da. Und dann hat er gesagt, ah, geht's wieder besser und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich dachte, ich sterbe. Und das war so, ich habe keine Luft bekommen und so. Ne? Und dann sagt er, oh, das ist aber nett. Und dann sagt er, sowas von scheißegal. Ne? Also so, habe ich gesagt, da hat die Armseele Ruhe. Ne? Lass mich doch gehen. Ja? Und dann sagt er, ja, aber denk mal darüber nach, wie viel Gutes du noch tun kannst. Weißt du so, wenn es doch eh egal ist, dann kannst du auch noch irgendwas machen. Ne? Begegnung mit Gayatri hatte. Und dann hat Guruji mich ja auch gerettet. Also ist er gekommen und Gayatri ist wieder gegangen. Und dann habe ich gesagt, warum hast du das gemacht? Das war der perfekte Moment gewesen, um zu gehen. Und dann hat er nichts darauf geantwortet. Ne? Also so, irgendwas solltest du halt noch machen. Und habe dann später realisiert, dass tatsächlich noch was gab, was mich möglicherweise genötigt hätte, wiedergeboren zu werden. Aber das hat sich dann auch erledigt.
Ich bin neugierig, weil du die Geschichte schon einmal erzählt hast, aber nicht gefragt, jetzt kommt, warum wollte sie dich umbringen?
Ich habe erst gedacht, sie wollte mich umbringen, weil ich keine gute Puja gemacht habe. Ich habe ja für Gayatri die Puja bei dem Umziehen und so, da musst du dich so, weil du hast keinen Platz, musst dich so über sie beugen und so. Und ich habe gedacht so, oh meine Güte, ne, jetzt, aber wie willst du es denn machen und so, ne? Und dann hat sich Guruji mal neben mich gesetzt bei der Gayatri Puja. Ich habe die Puja gemacht und so und meine Güte, ne? Und wie die Puja fertig war, hat er zu mir gesagt, schau mal, hier, das ist ein schwarzer Fleck, warum ist der nicht weg? Und das war, also so, mich beschimpft, ja. Und da habe ich mich auch erst so ein bisschen geärgert, weil ich hatte schon versucht, den wegzumachen. Auf dem Marmor war so wie ein alter Kaugummi-Reste oder sowas, aber ich habe es nicht geschafft. Ne? Und, aber sagst halt nichts, wenn Guruji so, ne. Hey, warum ist der Fleck da, ne. Und dann habe ich mir überlegt, wenn er sich jetzt über den Fleck beklagt hat, muss ja die Pooja eigentlich okay gewesen sein. Ne? Also so auch wieder, wie das halt siehst. Und ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher war. Aber wie dann halt Gayatri gekommen ist und wollte mich holen oder mich, ne? Und dann habe ich erst gedacht, ja, sie wollte mich halt bestrafen oder irgendwas für meinen schlechten Service und Guruji hat mich gerettet. Es war wirklich so, sie kam mir entgegen und ich wusste, und ich war in dem Moment nur absolut so okay, ja, also perfekter Moment, ne? Ja. Hab nichts, keine Reaktion oder habe auch nichts gedacht und so. Aber ich sehe so mit dem linken Auge, dass Guruji zur gleichen Zeit der Straße hochkommt und ich laufe diesen Fußweg runter. Und in dem Moment, wo Gayatri und diese Situation ist, in dem Moment dreht er sich auf der Straße um, läuft so an Shiva vorbei und kommt auf mich zu. Und wie Guruji auf mich zuläuft, geht Gayatri wieder weg. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, ist alles in Ordnung mit dir? Und in dem Moment war schon wieder alles okay.
Ja.
Und sagt, nee, alles klar. Und stellt es wieder um, geht wieder zurück zur Straße. Und war es doch völlig surreal. Und abends kam er dann zur Pooja, wo ich die Pooja gemacht habe bei Gayatri, und streicht dir so über den Waffenarm. Ne? Also ich mache so die Pooja und er stellt sich so neben mich und streicht bei Gayatri so über den Waffenarm. Und ich höre so in meinem Kopf, ich will nicht channeln oder was, ich höre so in meinem Kopf, ist doch ein guter, lass ihn doch mal, ne? lass ihn doch in Frieden und sowas. Ne? Und geht wieder weg. Ja? Und ich so, hä, was war denn das jetzt? Und ich hätte es auch vorher so überhaupt nicht so, weil danach denkst du, es war völlig irreal gewesen. Auch wenn es in dem Moment so real war, aber spätestens, wie er dann gekommen ist und über den Waffentopf sitzt, ne? Also, ne? Und da habe ich gedacht, sie wollte mich umbringen, weil ich so schlechte Pooja gemacht habe. Ja? Und dann habe ich aber nochmal mit Guruji gesprochen gehabt und er hat wirklich was Sinnvolles gesagt gehabt. Und dann merke ich so, nein, ich war so intensiv mit Gayatri und ich hatte so gedacht gehabt und sowas, kann ich nicht bei dir sein. Ne? Und wie sie gekommen ist, wollte sie mich eigentlich zu ihr holen.
Holen, ja, genau.
Ja, also die wollte mich nicht bestrafen, sondern die wollte eigentlich meinen Wunsch erfüllen. Also, und auch wieder, wie man es halt selber interpretiert.
Ja.
Schlussendlich kann ich kein Gerichtsverfahren führen und sagen, es war so oder so. Vielleicht war es sowas mittendrin. Die schlechte Pooja und okay, so eine Mickrige, jetzt ist eine Pooja, ja, dann, bevor ich dich weiter ertragen muss. Ne? Aber wenn du ein Konzept hast, wie es funktioniert, also so wie es für mich funktioniert hat oder so, weißt du, so, weil jeder hat seinen eigenen Weg. Aber dann, das ist der erste Schritt. Und dann kannst du Vertrauen haben und dann kannst du das Gleiche machen, weil es nicht schwierig ist. Weil innere Guru, äußere Guru, das sind alles nur Konzepte.
Ja, weil ich denke, beim inneren Guru muss man ja schon ein gewisses Unterscheidungsvermögen, eine gewisse Reife haben, weil sonst folgt man ja eher dem Ego.
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, warum du im Schlussendlichen einen äußeren Guru brauchst, um den euren inneren Guru zu finden. Weil der äußere Guru kommt und sagt, du spinnst schon wieder.
Ja.
Und wenn du ihm vertraust, dann sagst du, okay. Und wenn du das Ego sagt, aber ich habe Recht und der hat Unrecht.
Das Ego wird schon getricksen.
Das Ego trickst. Das Ego ist so trickreich. Das Ego kannst du nur überlisten, wenn du um jeden Preis an den Füßen des Gurus festhältst. Und der Guru kommt und beschimpft dich. Also mich hat er nie beschimpft. Einmal.
Ja.
Ich mal erzählen, hab ich bestimmt schon mal erzählt. Ne?
Und was jetzt damit?
Dass der Guru dich... Das war so Anfangszeit von Springen. Und alle haben immer so, ah, der ist so streng zu mir. Der macht, der schimpft und jetzt habe ich schon wieder alles falsch gemacht und so. Und ich denke mir so, der hat noch nie was Böses zu mir gesagt oder so. Ja? Und dann, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Und so, am nächsten Tag kommt er zu mir. ich glaube, damals hieß es noch Namdev. Namdev, you never wear Tilak. Und ich so, ah, so fühlt sich das an. Und es war noch gelogen, weil wir hatten damals so einen Blog und vorher waren wir auf irgendeinem Retreat und ich hatte einen Tilak gehabt und Trishti hat einen Beitrag darüber geschrieben und war ein Foto von mir mit Tilak in dem Beitrag, wo ich drin stand, selbst Namdev trägt ein Tilak. Und dann kommt der Guru zu mir und sagt, you never wear a Tilak, you're a bad person. Und ich so, also erstmal war ungerecht, hat nicht gestimmt. Und ich so, ah, so fällt sich das an. Ja gut, brauche ich nicht mehr. Ja.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Brahmsa Bolo Sadguru Deva Shri Swami Shwananda Mahaprabhu Ki Bhakti Maga Sangha Ki Samasta Bhakta Mandali Ki Jai Gurudev.